Webwelle. Der Campus Talk.
Herzlich willkommen zum Campus Talk hier bei Radio Webwelle. Ich bin die Kea und ich habe heute die große Ehre, euch durch diese Folge zu führen. Wie ja viele wissen, besitzt die THD einige Technologie-Campus an den unterschiedlichsten Locations. Ein Technologie-Campus, zumindest hier an der THD, dient hauptsächlich der Forschung und heute dürfen wir uns den Technologie-Campus TC Theisnach für Sensorik genauer anschauen. Zusammen mit unserem Gesprächsgast Professor Raimund Föhrk. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein.
Danke für die Einladung.
So, Ihren Namen habe ich ja jetzt schon verraten, aber wollen Sie den Zuhörern nicht vielleicht noch ein bisschen mehr von sich erzählen? Was machen Sie denn genau hier am TC Theisnach?
Naja, freilich. Mein Name ist Raimund Föhrk. Wir wissen schon, ich bin knapp 50 Jahre alt. Ab diesem Alter spricht man nicht mehr über das Lebensalter, absolut. Die Hochschule bin ich gekommen, 2013, da habe ich einen Ruf erreicht. Den habe ich gerne angenommen. Ich bin Physiker. Also ich habe Physik studiert in Regensburg und in München. Und die Physik, die Technik, die hat mich immer fasziniert, schon als Kind, als Jugendlicher. Und nach dem Studium habe ich in der Wirtschaft begonnen zu arbeiten. Zuerst bei Siemens, Halbleiter in München, dann bei Ericsson in Schweden, in Kista. Und dann war ich Infineon übergreifend für Grundlagenentwicklungen an den Standorten verantwortlich. Und eben dann 2013 hat mich der Ruf erreicht und dann bin ich an die Hochschule gewechselt. Ja. Und mit dem Wechsel zur Hochschule habe ich auch die Aufgabe vom Herrn Präsidenten bekommen, dass ich eventuell einen Technologiecampus leiten möchte. Ja. Das habe ich dann gerne angenommen. Und das war zuerst von 2013 bis 2019 war das TATS in Spiegelau. Und 2019 habe ich dann den Campus in Theisnach Sensorik aufgebaut und da agiere ich jetzt momentan als Campusleiter.
So, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über den Technologie-Campus reden, was genau macht man denn dort? Also was ist denn so das Hauptgebiet?
Naja, also ich weiß nicht, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen von der Definition von so einem Technologiecampus. Und wir sehen die Definition oder wir interpretieren die Definition so, dass wir kleinen mittelständischen Unternehmen im Fokus die Möglichkeit bieten, Entwicklung und Grundlagenforschung vielleicht auch zu betreiben. So kleinen, mittleren Unternehmen fehlen ja oft die Mittel für wissenschaftliche Geräte oder auch für einen Zugang zu Literatur. Und da unterstützen wir gerne. Das ist der Hauptpunkt, sagen wir mal so. Und wir haben noch eine weitere Definition. Wir möchten auch die Studierenden, die vor allem im technischen Bereich fokussiert sind, im Rahmen der Ausbildung die Möglichkeit geben, dass sie eben auch in Vorfeldthemen, Grundlagenforschungen mitarbeiten, erste Erfahrungen sammeln und vielleicht, ich sage jetzt mal mehr, dass wir da mehr Interesse wecken können, dass die jungen Leute auch in die Forschung und Entwicklung später mal gehen werden, wenn sie mit dem Studium fertig sind.
Ja, sehr schön. Also ich finde sowas ja echt total interessant, nur mein Studiengebiet ist jetzt leider nicht so für die Forschung gedacht, zumindest im Filmbereich. Aber so an sich fände ich das schon ziemlich cool. So, und wenn wir jetzt mal über die Sensorik reden, für absolute Dummies, was genau ist das? Was macht man dort?
Naja, das glaubt man immer nicht so als Außenstehender oder beziehungsweise wenn man sagt, ich habe mit Technik nichts am Hut. Wir sind eigentlich von Sensoren umgeben. Ja, schauen Sie mal in Ihr Smartphone, da sind zahlreiche Sensoren enthalten. Es fängt an mit dem Mikrofon zum Beispiel, das ist ein Sensor, nimmt ja die Schallwellen auf, setzt sie in elektrische Signale um. Oder wir haben eine Kamera, das ist ein Bildsensor. Und bei diesen neuen Geräten, oder so neu sind die gar nicht mehr, sind ja Beschleunigungssensoren zum Beispiel drin. Wenn ich das Telefon aufhebe, dann schaltet es sich an. Wenn ich es absenke, schaltet es sich aus und so weiter. Also wir sind von Sensoren umgeben. Und wenn man mal weiter in der Geschichte der Menschheit zurückgeht oder in der Geschichte des Weltalls zurückgeht, dann kann man eigentlich sagen, dass die Sensorik eine Voraussetzung für Intelligenz ist.
Wie genau meinen Sie das jetzt?
Wenn Sie als Mensch einmal überlegen, Sie können Intelligenz nur entwickeln, wenn Sie vorher Dinge detektieren, aufnehmen, sensieren. Also wenn Sie was sehen, wenn Sie was hören, wenn Sie was fühlen, wenn Sie was schmecken, erst dann können Sie interpretieren, wie Sie auf diese Situation reagieren sollten. Ohne Sensorik sind sie praktisch von der Außenwelt komplett abgeschlossen.
Ah ja.
Also sie haben überhaupt keine Möglichkeiten, ihr eigenes Denken oder eine Reaktion zu entwickeln. Da kommen wir nämlich zum einfachsten Fall. Ich habe einen Sensor, ich detektiere was und ich reagiere drauf. Mhm. Da brauche ich eigentlich noch gar keine Intelligenz nicht dazu, sondern das ist eine reine Reaktion. Aber selbst dieser einfache Schritt funktioniert nicht ohne einen Sensor oder ohne was zu detektieren. Und ich glaube, das beschreibt die Sensorik eigentlich auch ganz gut. Das ist was ganz was Grundlegendes. Und wenn wir jetzt wieder zu dieser Reaktion zurückkommen, dann sehen wir, dass man zum Beispiel in Produktionen Sensoren brauchen, um die Produktionsanlagen zum Beispiel zu überprüfen oder in der richtigen Spur zu halten. Mhm. Also das heißt, Sensoren detektieren was und die Anlage kann darauf reagieren, wenn ich einen Algorithmus hinterlege, dass sie praktisch das Produkt richtig fertigt. Ja, denken Sie ja zum Beispiel an Ihr Auto. Sie haben hier ein Bremslicht. Sie drücken auf das Bremspedal, dann ist da ein Bremslichtschalter. Eigentlich ist das ein ganz einfacher Sensor, der sagt nur oder der detektiert nur, Sie treten aufs Bremspedal, also brennt das Bremslicht. Und das geht dann bis in die Antiblockiersystem, bis zum elektronischen Stabilitätsprogramm, das eigentlich ein Beschleunigungssensor ist, hin auch zum Reifendrucksensor. Also unsere Autos sind auch, sagen wir mal so, seit den 70er, 80er Jahren mit mikroelektronischen Sensoren ausgestattet, die uns natürlich dann einerseits den Komfort bieten, andererseits aber auch für erhebliche Sicherheit sorgen im Straßenverkehr.
Und wenn wir jetzt mal von den Autos weggehen, also
zur Industrie?
Ja, genau.
Ja, zur Industrie. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Produktion von, was würden Sie gern produzieren? Was würden Sie gern produzieren? Fällt Ihnen ein Produkt ein?
Ja, also ganz klassisch, Wimperntusche.
Wimperntusche. Was ist denn schlecht an der Wimperntusche? Also wenn Sie jetzt die Wimperntusche aufmachen, wo könnten Sie schon schimpfen, ja, wenn Sie sehen, die hat jetzt eine bestimmte Eigenschaft. Was fällt Ihnen da auf? Oder was gefällt Ihnen da gar nicht, wenn Sie sowas sehen?
Ja, dass die teilweise schon nach einer Woche anfängt zu klumpen. Also es ist dann mehr so die Formel der... Dieses, was ist denn das?
Also Creme. Batzig.
Ja, also genau.
Batzig, wenn es so batzig wird.
Ja, genau. Dann muss man das immer abstreifen. Das ist einfach nur lästig. Ich würde das runter und dann schnell rauf tun.
Ja, ja. Und das ist, sagen wir mal, wahrscheinlich, ich komme jetzt nur auf einen anderen Punkt, wahrscheinlich die Farbe ist auch wichtig. Also die Farbe sollte, wenn es geht, auch erhalten bleiben oder sollte auch die richtige sein. Ne?
Ja, und am besten auch nicht irgendwie abgehen.
Ja, nicht abwaschbar sein oder
im Regen, genau. Wenn man mal weint, man weiß ja nicht, was passiert. Ne?
Ja, ja. Ja, jetzt wird diese Wimperntusche, sagen wir mal, produziert von irgendeinem Hersteller für Kosmetika. Jetzt wird da, sagen wir mal, werden da Ingredienzien angerührt, das sind irgendwelche wahrscheinlich silikonbasierte Flüssigkeiten und dann werden da Farbpigmente reingemischt. Mhm. Die Maschinen, die diese Farbpigmente mischen oder dieses cremige, diese Wimperntusche anrühren, die müssen das ja in einer richtigen Konsistenz und mit einer richtigen Farbdichte machen. Ja? Also das heißt, wie machen sie das? Sie schütten das einfach zusammen und dann es noch mit dem Mixer rumrühren und dann ist am Schluss das fertig. Ja, so schätze ich mal, wird es in der Industrie nicht passieren. Sondern ich schätze jetzt einmal, das ist so ein kontinuierlicher Produktionsfluss. Das heißt, eine Maschine saugt, sagen wir mal, diese gelartige Masse und Farbpigmente aus unterschiedlichen Containern ab und verrührt es, sagen wir mal, in einer Spritze drin, das dann in einen Behälter reingespritzt wird. So, wenn jetzt da zu viel Farbe drin ist, dann wird es zu dunkel bzw. zu fest oder wenn die Viskosität, also die Flüssigkeit nicht passt, dann muss die Maschine entgegen reagieren, damit es wieder flüssiger wird. Somit sind wahrscheinlich Durchflusssensoren in der Maschine drinnen und wahrscheinlich auch Farbsensoren, die die richtige Farbe oder die richtige Farbkonsistenz immer wieder überprüfen. Mhm. Und somit bleibt die Maschine in einem kontinuierlichen Produktionsfluss und beide Materialien werden im richtigen Mischungsverhältnis miteinander vermischt und das können Sie dann später als Kosmetiker verwenden, dass das immer die gleiche Konsistenz hat, zum Beispiel.
Also, dass man halt dann nicht immer irgendwie Produktionsstopp machen muss, irgendeiner nimmt sich eine Probe, testet das erstmal und dann geht's weiter, sondern dass es kontinuierlich ist.
Genau.
Ah ja.
Genau.
Good to know.
Good to know.
Ja, genau. Und Wie schaut es dann aus mit den Projekten am TC Teisnach? Also wir haben jetzt über Wimperntusche geredet.
Das passt schon. Also in der Richtung sind wir noch nicht so richtig ganz unterwegs.
Leider noch
nicht. Ja, leider noch nicht. Das könnte sein. Also ja. Wer weiß. Naja, die Projekte, das ist interessant, dass das so ansprechen, weil eigentlich wäre die Frage für mich zuvor zu klären, wo kommen denn die Ideen oder die Themen eigentlich her für die Projekte?
Dann stellen wir erstmal die Frage, also, wo kommen denn die Ideen?
Genau, weil es fällt jetzt ja so vom Himmel runter. Ja. Da gibt es unterschiedliche Richtungen. Also das geht einerseits, das wäre uns natürlich das Liebste, Firmen kommen zu uns und sagen, sie haben ein bestimmtes Problem und wir sollen ihnen bei der Problemstellung, bei der Lösung der Problemstellung helfen. Weil dann wissen wir, dass dieses Thema einen Anwendungsbezug hat und dass das vom Kunden, in Anführungsstrichen, auch gewollt ist und der das auch unterstützt.
Also nicht einfach wild drauf losforschen, sondern...
Das wäre uns das Allerliebste. Mhm. Aber da kommen wir zum Punkt. Ja. Dann haben wir natürlich unseren Spieltrieb, den wir natürlich auch gerne ausleben dürfen. Wir generieren selber Ideen und machen den sogenannten Proof of Concept. Also wir überprüfen, ob diese Idee realisierbar ist. Mhm. Und wenn diese Idee realisierbar ist, dann gehen wir auch raus zu potenziellen Kunden, also zu Firmen und sagen, schaut mal, wir haben hier eine Idee, könntet ihr das nicht brauchen? Wollen wir nicht miteinander ein Projekt machen, dass wir das so weit bringen, dass ihr das vielleicht als Produkt verkaufen könnt oder in euer Produktportfolio aufnehmen könnt oder dass wir euch in der Produktion helfen, effizienter zu werden oder ganz ein neues Geschäftsgebiet eröffnet mit dieser Idee. Also das sind diese beiden Wege. Mhm. Am liebsten, wie schon gesagt, ist das, die Problemstellung kommt zu uns und wir suchen eine Lösung. Aber manchmal, und das ist ein schöner Spruch, also eine Lösung sucht auch manchmal sein Problem. Das ist das, so gehen wir aus. Also wir haben manchmal für Dinge Lösungen, wo wir noch gar kein Problem haben. Und dann gehen wir da raus und versuchen mit Kunden oder Kunden zu finden, die dieses Problem haben beziehungsweise die Lösung brauchen.
Gibt es da viele, die das dann auch annehmen? Oder seid ihr da mehr so ein Wanted-Schild irgendwo hin? So?
Naja, das ist natürlich, also das ist... Das hängt davon ab und deswegen ist mit diesem Technologie-Campus, das ist auch meines Erachtens sehr schwierig, es hängt auch von der Reputation ab. Also wenn Sie zum Einkaufen gehen und haben beim Einkaufen eine gute Erfahrung mit einem Verkäufer gemacht, dann gehen Sie da wieder hin. Mhm. Ja, da ist nicht unbedingt der Preis ausschlaggebend, sondern da ist die Kombination aus Qualität und Preis eigentlich so dieses Ausschlaggebende. Also da hat jeder unterschiedliches Gefühl.
Ja.
Wenn wir jetzt aber keine Erfahrung vorweisen können, beziehungsweise wenn unsere Kunden mit uns keine Erfahrung vorweisen können, dann ist es natürlich schwierig, dass die zu uns kommen oder ich sage jetzt mit die auf unsere Ideen aufspringen und die vielleicht auch realisieren möchten. Also die Reputation ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor bei unseren Projektpartnern. Mhm. Wenn wir gute Reputation haben, dann können wir da kontinuierlich weitermachen. Wenn wir schlechte haben, dann verlieren wir diese Kunden. Und am Anfang haben wir ja gar keine, wenn wir so einen Technologie-Campus aufmachen. Und dann ist es natürlich schwierig, wie baue ich so eine Reputation auf. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Job von uns allen, die am Campus sind, aber hauptsächlich mein Job. Also hauptsächlich mein Tätigkeitsgebiet. Ich versuche, Kunden zu gewinnen, Kunden zu überzeugen, dass wir ihnen helfen können oder dass sie bei uns gut aufgehoben sind.
Also doch eher im Marketing-Bereich sozusagen. Ne? Vom Physiker zum Marketing.
Ja, so eine Kombination aus allem.
Ja, gut, aber da muss man sich ja auch erstmal schön etablieren hier. Ne? Aber richtig, gut, dafür sind wir ja jetzt hier. Ne? Vielleicht der eine oder andere denkt sich.
Freut mich das sehr, dieser Podcast. Ja. Das ist unter anderem eine Möglichkeit, ein bisschen Werbung zu machen.
Ja, auf alle Fälle. Ja, mal an.
Genau.
Und was haben Sie momentan so für interessante Projekte? Dürfen Sie da überhaupt reden oder gibt es da?
Ja, doch. Also nein. Das ist natürlich, haben wir mit verschiedensten Partnern und Unternehmen Geheimhaltungsvereinbarungen, NDAs, Non-Disclosure Agreements. Ja. Aber wir können über die Dinge, über den Stand der Technik, wie man so schön spricht, das State of the Art, können wir jederzeit reden und das ist überhaupt kein Problem. Wir sind sehr breit gefächert. Der Campus, da steht jetzt Sensorik drüber, er teilt sich aber in mehrere Teile. Also wir haben mehrere Fokusgebiete. Zuallererst vielleicht das, was auf diesen Sensorik oder auf diese Intention der Gründung des Campus zurücktritt. Wir sollen Sensorik für Industrie 4.0 sollen wir uns darauf fokussieren. So war unsere Aufgabenstellung. Jetzt sehen wir aber, dass es sehr, sehr viele Sensoren auch schon zu kaufen gibt. Also wie jetzt da zum Beispiel ein Bildsensor im Handy oder ein Mikrofon oder, und. Und es gibt auch sehr viele Universitäten und auch Hochschulen, die sich auf neue Sensoren fokussiert haben. Deswegen haben wir uns mit vielen Hochschulen, Universitäten abgesprochen und haben uns einen weißen Fleck gesucht, der von nicht so vielen noch bearbeitet wird. Und das ist das sogenannte Packaging von Sensoren. Also ein Sensor, ein Mikrofon ist jetzt zum Beispiel ganz einfach zu machen. Ich habe einfach nur zwei Platten, die da gegeneinander schwingen. Ja? Und das kann ich wie einen Kondensator betrachten und dann kann ich das kapazitiv auslesen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und mir einmal die Bandbreite dieses Mikrofons ansehe, dann können Sie da reinpusten und das Mikrofon geht nicht kaputt. Das ist nicht defekt. Also ist da ein Sicherheitsschalter drin. Mhm. Und diese Sicherheitsschalter oder diese Features sind sehr oft in den Gehäusen der Sensoren versteckt.
Ah.
Also wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Packages Sensoren anzubieten oder Packages für Sensoren anzubieten, damit man die in neue industrielle Anwendungen stecken kann. Das fängt an vom normalen Kunststoffpackage, so wie Sie das kennen, schwarzes Käferlein mit so Beinchen weg. Ja? Und da ist dann ein Mikrofon drin oder ein Lichtsensor oder eine Kamera, ein Beschleunigungssensor und das wird dann auch zugemoldet, also wieder vergossen mit Kunststoff. Das ist so die Standard, was Sie kennen. Und dann gibt es aber auch Gehäuse aus Keramik, die sind dann hochtemperaturfest. Dann kann man Gehäuse aus Glas bauen, das sind noch relativ neu. Zum Beispiel bei Beschleunigungssensoren oder bei mikromechanischen Komponenten ist ein Teil des Gehäuses meistens aus Glas, weil man dort Hohlräume erzeugen muss, damit irgendwas schwingt, wie so Beschleunigungs-Cantilever oder Mikrofonmembranen.
Warum kann man das nicht in Keramik oder in Plastik machen? Warum schwingt das nur in Glas?
In Keramik könnte man auch machen, da ist es nur zu teuer, aber die Technologie dahinter ist ganz interessant. Also man muss sich vorstellen, der Siegeszug der Sensoren, vor allem im Consumer, im Anwenderbereich, hat so seit den 80er, 90er Jahren stattgefunden. Und die Begründung lag darin, dass man die meist mechanischen Komponenten miniaturisiert hat. Und die hat man miniaturisiert auf Silizium, also auf Halbleitermaterial. Das heißt, man kann das immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner machen. Und jetzt ist es so, wenn diese Sensoren sehr klein sind, dann müssen die Packages natürlich auch diese kleinen Sensoren umschließen. Und als Spritzguss, also Kunststoffgehäuse, das wird so über so Injektionsspritzverfahren gemacht. Da ist eine Form, dann wird da dieses Siliziumteilchen, das ist schon gebondet auf diese Drähtchen, auf diese Beinchen. Das wird dann in eine Form reingelegt und dann wird das umspritzt mit Kunststoff. Das können Sie sich noch vorstellen, wenn Sie da eine Komponente haben, die eigentlich frei beweglich sein soll und Sie umspritzen das mit Kleber, dann ist das natürlich nicht mehr funktional. Ja, war alles super. Dann ist das nicht mehr funktional. Ja. Also das heißt, Glas und Keramik wären hier noch zur Auswahl. Also ich habe vorher eine Form und dann lege ich das da einfach drauf. Ja, jetzt dieses Drauflegen ist natürlich auch schwierig. Ich möchte es gerne ja, dass das hermetisch versiegelt ist mit diesem Sensor. Jetzt kann man sagen, okay, klebe es drauf mit einem Kleber. Das ist schwierig, weil der Kleber, der blutet aus und kann natürlich auch wieder zu einer Verstopfung von dieser mikromechanischen Komponente führen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Glas hernehme, dann gibt es einen Prozess, der heißt anodisches Bonden. Und Glas kann man anodisch auf Silizium bonden.
Anodisch bedeutet?
Ich habe hier eine Kontaktierung von dem Glas, obwohl Glas ein Isolator ist. Kontaktiere das Glas elektrisch und den Halbleiter, das Silizium drunter elektrisch. Und ich lege eine Spannung an. Jetzt sagt man ja, was soll denn da eine Spannung ist? Da fließt ja kein Strom. Mhm. Ja, es ist ja nur kontaktiert, aber es ist ja ein Isolator. Ja, aber ich heize das Ganze noch auf, sagen wir mal, 400, 450 Grad auf. Und im Glas sind kleine Ionen drin. Mhm. Wir sagen auch oft Kalknatronglas dazu. Und das Natrium, das da drin ist, das tauscht sich aus oder kann sich austauschen, wenn ich hier unten auf dem Silizium ein negatives Potenzial anlege oder Massenpotenzial und auf dem Glas ein positives Potenzial anlege. Dann diffundiert das Natrium in das Silizium und es bildet sich praktisch ein, ich sage jetzt mal, Fehlstellen im Glas und diese Fehlstellen sind elektrisch negativ und das Natrium ist dann im Silizium, das elektrisch positiv, hat ein Coulomb-Potenzial und dann ziehen sie die beiden kontinuierlich an. Dann kühle ich das Ganze wieder ab und dann hält es anodisch gebondet eigentlich über ein elektrisches Feld.
Also haben wir einen elektrischen Kleber quasi.
Im Prinzip einen elektrischen Kleber, genau so.
Ja.
Kann man auch einfach erklären, stimmt nicht mehr. Aber Sie merken aber schon, das Ziel der Physiker ist ja, einfache Dinge kompliziert zu erklären.
Ja, aber ausführlich ist manchmal auch für den einen oder anderen wichtiger. Also,
aber ja, Sie haben recht, aber ich sage mal so, man darf vielleicht, also so meine Erfahrung, ich komme ja aus diesem Metier, man darf das vielleicht oft nicht so kompliziert sehen, wie wir das sehen. Mhm. Wir wollen es halt ausführlich machen, ja. Aber man darf da, und das möchte ich damit auch verhindern, man darf da nicht zu hohen Respekt haben davor. Also die Dinge sind nicht so kompliziert, wie sie sich anhören.
Ja, die haben halt alle krasse Wörter, sage ich.
Ja, ja, genau.
Das stimmt, die verwirren im ersten Moment, aber wenn man
fast
einmal
wie beim
das
Arzt, gell?
Ja. Also dann braucht man erstmal ein bisschen, um das sacken zu lassen,
ja,
als Nicht-Physiker.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant.
Aber Sie haben nur gefragt nach den Projekten, was
genau,
machen.
Genau, da wollte ich jetzt auch
nochmal
mal
kurz. Wir waren jetzt beim ersten Punkt, genau, abgeschwiffen. Wir haben beim ersten Punkt den Fokus. Dann haben wir noch einen zweiten und einen dritten Punkt. Beim zweiten Punkt, da haben wir neue Materialien. Das ist eigentlich was, was ich kurz zurückstellen möchte. Das möchte ich am Schluss nochmal kurz behandeln, wenn das okay ist.
Na klar.
Ein dritter Punkt wäre optische Sensorik. Das macht meine Kollegin, die Frau Professor Dr. Kuvner.
Mhm.
Die ist auch Forschungsprofessorin am Campus. Und ihre Arbeitsgruppe, oder ein großer Teil auf dem Campus, kümmert sich praktisch um optische Sensoren. Die macht so Breckgitter in Glasfaser zum Beispiel.
Mhm.
Und diese Glasfasern kann man dann einbetonieren, zum Beispiel in Betonträger bei Brücken. Und dann schickt man durch diese Glasfaser einen Laserpuls durch.
Mhm.
Und dieses Gitter, was da reingemacht worden ist, das führt dazu, dass ich eine Beugung habe. Und je größer das Gitter, oder beziehungsweise die Beugung, hängt praktisch vom Gitterabstand ab. Jetzt können Sie sich gut vorstellen, wenn ich die Brücke auseinanderziehe oder wenn ich die Glasfaser auseinanderziehe, habe ich eine andere Beugung, als wenn die entspannt ist.
Mhm.
Oder wenn eine Erschütterung draufkommt, das führt zu kleinen Abstandsschwankungen des Gitters und damit habe ich auch eine andere Beugung. Und das kann man messen. Das heißt, ich kann online Brückenvibrationen oder Brückenausdehnungen zum Beispiel messen.
Mhm.
Ja, das ist natürlich super, auch für die Bauindustrie, dass man so kontinuierliche Überwachung von Brücken zum Beispiel oder von Trägern und so weiter.
Ja. Ja.
Das ist nur ein Beispiel, was sie in der Arbeitsgruppe unter anderem anstellt. Dann haben wir einen dritten Bereich, der kommt ganz, ganz stark. Und zwar ist das eigentlich ein Bereich von meinem lieben Kollegen Professor Dr. Martin Schramm. Ist ja auch Campusleiter in Vilshofen, da ist ein neuer Campus eröffnet worden. Und ein Teil seiner Gruppe, die ist bei uns drinnen, weil wir sehen, dass die Sensoren das eine ist, aber die Anbindung der Sensoren an das Auswertesystem, das ist eigentlich ein weißes Feld, bei dem oder an dem Hacker zum Beispiel sehr leicht eindringen können.
Ah, ja, das ist nicht so vorteilhaft.
Es gibt einige Beispiele in der Automobilindustrie, wo Autos fremdgestartet worden sind mit dem Handy, beziehungsweise die Bremse blockiert worden ist und so weiter. Da sind sie aber im System drinnen und sie gehen praktisch vom System auf den Sensor oder auf den Aktor runter und blockieren den oder manipulieren den. Wenn ich jetzt aber noch einen Schritt weiter in die Produktionsanwendung reingehe, dann spricht nichts dagegen, dass der Sensor selber manipuliert werden kann oder die Sensorsignale manipuliert werden können. Und deswegen ist auch, das wird ziemlich groß oder wird immer größer, ist auch ein Fokus, diese Sensoren, die wir herstellen oder entwickeln, sollen auch eine sichere Datenübertragung zu dem Auswertesystem haben. Und darum kümmert sich eine Arbeitsgruppe, eben die eigentlich zu Martin Schramm gehört, aber bei uns am Campus sitzt, weil wir sehen, dass wir da große Anwendungen haben. Und vielleicht zum letzten Punkt, neue Materialien.
Ja.
Was stellen Sie sich jetzt unter neue Materialien vor?
Oh, das ist eine gute Frage. Weil Materialien, ich weiß nicht, ich würde das Periodensystem durchgehen und mir überlegen, was haben wir denn da? Aber gibt es ja nichts Neues. Also.
Ja, das sind neue Elemente. Da haben Sie recht.
Aus den Elementen entstehen ja die Materialien.
Absolut
und deswegen
richtig.
Weiß ich nicht, wie man da was neu zusammenmischen könnte.
Haben Sie recht. Was könnte man denn sagen? Was darf Sie denn interessieren? Also, was hätten Sie denn gern als neues Material? Was würden Sie sich denn wünschen?
Ach, das ist jetzt, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, welches Material ich mir wünschen würde.
Was gefällt Ihnen im Leben gar nicht? Also wo würden Sie gerne eine Lösung haben?
Sollen wir damit wirklich anfangen? Ja. eine Lösung.
Würden Sie gerne dann sich Fenster putzen zu Hause zum Beispiel?
Ja, ich tue es und frage es wie
gern?
Oft.
Machen Sie es gern?
Ja, eigentlich schon.
Ach, doch, super,
ja,
blöde.
Es macht schon irgendwie Spaß. Eher so der Effekt danach. Ne?
Aber so so ein Glas, das eigentlich nicht mehr putzen bräuchten, wäre doch eigentlich cool, oder?
Eigentlich schon, ja.
Okay, schon.
Also ich meine, es regnet draußen. Warum sind die dreckig? Ich verstehe es
nicht. Ja, genau.
Eigentlich bräuchte man da irgendwie einen Abperleffekt oder sowas.
Jetzt haben wir schon beim neuen Wort. Also gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man Oberflächen so gestaltet, wenn wir jetzt beim Glas bleiben, dass sie hydrophob sind, also dass sie Wasser abweisen eigentlich. Ja? Und da kann man mit Oberflächenpotenzial spielen von verschiedenen Materialien. Das ist zum Beispiel, also das ist jetzt kein Thema von uns, aber wir kümmern uns um diese physikalischen Eigenschaften von Oberflächen. Physikalisch heißt nicht nur jetzt sowas wie Abperlen oder Oberflächenpotenzial, sondern heißt auch Leitfähigkeit, elektrische Isolierung, Wärmeleitfähigkeit und so weiter. Und da versuchen wir neue Materialien zu finden für verschiedenste Anwendungen. Unter anderem, das hat es mit, vielleicht soll man das auch sagen, so, das ist mit ganz mit Sensorik zu tun. Ja, das hat mit Sensorik so weit zu tun, dass wir natürlich immer versuchen, dieses neue Material in Bezug auf Sensoren zu finden. Wir haben momentan ein interessantes Projekt gerade abgeschlossen mit einer kleinen mittelständischen Unternehmen, KMU, die aus Thurmansbank kommen. Ja. Sensor Instruments heißen die. Und die haben so ein Verfahren entwickelt, dass sie zum Beispiel Kunststoffprodukte, die erzeugt worden sind, fälschungssicher herstellen können.
Okay.
Das funktioniert eigentlich ganz nett. Die machen bei der Herstellung, vorhin haben wir schon ein bisschen über Spritzguss gesprochen, die haben bei der Herstellung zufällig Farbmarker in den Kunststoff mit einbringen. Farbmarker, das ist ja so kompliziert. Gell? Wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie haben Ihre Lampen zu Hause wahrscheinlich ausgetauscht nach LED-Lampen, oder? Oder sehr viele schon. Und wenn Sie jetzt so eine LED-Lampe anschauen, dann ist das eigentlich so, das so eine komische gelbe Oberfläche. Gell? Ja, diese gelbe Oberfläche, das sind Konverter. Also die konvertieren ein Licht in ein weißes Licht, in ein warmweißes, in ein kaltweißes Licht, das wir dann angenehm empfinden oder unangenehm empfinden. Weil diese kleine Diode, diese Leuchtdiode, die dahinter ist, die emittiert eigentlich nur im Blauen. Also bei 380 Nanometer im ganz kaltblauen. Und dann gibt es so ein gelber Barz drauf, dieser Konverter drauf, und das sind Farbstoffe eben oder Konverterstoffe. Und diese Konverterstoffe konvertieren dieses blaue Licht in rotes, grünes, gelbes Licht. So, und blau ist natürlich. Und diese Farbstoffe werden jetzt zum Beispiel genommen und werden eben in diesen Kunststoff eingebracht. Und wenn Sie da ganz genau drauf schauen auf den Kunststoff, dann sind das lauter kleine Punkte. Also wenn Sie da mit einer UV-Lampe draufleuchten, dann schaut das aus wie ein Sternenhimmel. Oh, jetzt kommen wir schon zum interessanten Punkt. Das heißt, ein zufälliger Sternenhimmel ist in den Kunststoff eingebracht. Das ist sehr, sehr billig, weil diese Konverterstoffe in kleinen Mengen nicht viel kosten. Und dann hat eben Sensor Instruments ein Verfahren entwickelt, das basiert auf der Navigation im Weltall. Da möchte ich jetzt gar nicht so weit eingehen. Die können mit geringsten Datenmengen, komplexeste Gebilde abbilden. Das heißt, wenn Sie in ein Kunststoffteil so einen Konverter reinbringen und da ungefähr 1000 Punkte haben, dann können Sie da ungefähr mit 4 Kilobyte diesen Sternenhimmel, den Sie da eingebracht haben, eindeutig identifizieren. Also mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 99,99%. So, jetzt, wie kommen wir jetzt auf uns? Sensorik kann man schon sagen, okay, da werden Farbstoffe eingebracht, neue Materialien.
Also erkennen.
Erkennen, ja. Fälschungssicher. Ja. Und jetzt ist Corona-Pandemie, Impfstoffe, die sind in Gläsern verpackt. Und da gibt es ja zum Beispiel schon mehrfach, Pressemitteilungen, dass Impfstoff gefälscht worden ist. Gefälscht jetzt nicht das Material, was drin ist, sondern dass diese Aufkleber runtergezogen worden sind und verkauft worden sind. Oder dass hier Impfpässe mit Originalaufklebern praktisch versehen worden sind.
Ich habe erst vor kurzem gelesen, da gab es neue Technologie,
ja?
Um Impfpässe nicht zu fälschen.
Ja, so in die Richtung geht es schon. Wir sind dann einen Schritt vorher gegangen und haben gesagt, können wir dieses Glas, in dem der Impfstoff abgefüllt ist, fälschungssicher machen. Und das heißt, die Herausforderung war, diese Konverterstoffe nicht in Kunststoff, das existiert schon, die Technologie, diese Konverterstoffe in Glas einzubringen. Mhm. Und das ist uns gelungen in diesem Jahr. Also 2021 haben wir da ein Jahresprojekt gehabt, zum Beispiel mit der Bayerischen Forschungsstiftung ist das finanziert worden, eben zusammen mit Sensor Instruments. Und das ist uns gelungen, die Konverterstoffe in Glas zu bringen. Jetzt sagt jeder, ja, das ist ja nicht so schwierig, dann tust du das in das Glas rein. Naja, leider ist die, wenn ich was herstelle aus Glas, ist das sehr, sehr heiß. Der Herr Zimmermann wird ja sicher schon was anderes drüber Zeit haben, wie heiß da drinnen ist. Und die Konverterstoffe müssen praktisch das überleben. Mhm. Und da haben wir halt Prozessoptimierungen gemacht, diese Konverterstoffe zum Überleben zu bringen, dass sie ja diese Heißverformung von Glas aushalten. Im Übrigen zusammen mit dem Technologieanwendungszentrum in Spiegelau, also mit dem Herrn Zimmermann zusammen. Mhm. Das heißt, wir versuchen auch die Kompetenzen aller Campus in unsere potenziellen Projekte mit einzubringen. Wir versuchen hier ein Netzwerk aufzubauen, dass wir alle zusammenarbeiten, also dass alle Campus zusammenarbeiten und natürlich jeder für sich muss schauen, dass er da überlebt und dass er da sein Feld findet, aber wir versuchen auch die Kompetenzen uns gegenseitig zuzuspielen und uns gegenseitig zu unterstützen.
Ja, das ist auch gut so. Ja. Nein, weil was bringt das, wenn da jetzt jeder einzeln kämpft?
Ich meine, ist am Anfang immer notwendig, glaube ich, dass man die ersten 2 Jahre versucht, einmal überhaupt das Standbein zu finden. Aber dann sollte man einfach in das Netzwerk gehen und das dann auch untereinander, mehr nutzen.
So, und wenn ich jetzt als Student Lust habe, da bei euch mitzuwirken, angenommen, ich bin jetzt wirklich Physikstudentin, was ich nicht bin, geht es bei euch? Kann ich da jetzt sagen, so hey, ich will meine Abschlussarbeit bei euch machen? Oder sagt ihr da nie?
Natürlich. Also das geht vom interessierten Realschüler, Gymnasiasten, erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Semester, Masterarbeit, Doktorarbeit. Also wir gehen wirklich von der 9. Klasse bis zur Doktorarbeit durch und wollen das auch manifestieren, dass das ein offener Campus ist, der für alle Möglichkeiten bietet. Wir haben Praktikas mit Realschülern, wir haben Praktikas mit Gymnasiasten, wir haben Praktikas von Studierenden, die auch neben dem Praktikum als SHK beschäftigt sind. Mhm. Wir haben Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und wir haben auch Dissertationen. Also wir bieten die ganze Bandbreite an. Wir sind momentan 22 Mitarbeiter am Campus, die über Projekte angestellt sind. Und so, das wechselt natürlich sehr stark. Und so zwischen 10 und 15 Studierenden, die kontinuierlich am Campus sind.
Ah ja, dann hat ja doch jeder die Möglichkeit, hier mitzuwirken.
Auch Sie als Nicht-Techniker sind herzlich eingeladen.
Also hier Medientechnik.
Ja, eben deswegen. Also jederzeit. Sie werden lachen. Wir haben letztes Jahr eine Kulturwissenschaftlerin beschäftigt, die in Passau an der Universität studiert. Und die suchte eben ein Praktikum und da haben wir mit ihr eine schöne Übereinkunft gehabt und die hat uns so zum Beispiel schöne Promotion-Videos über unsere einzelnen Anlagen angefertigt. Mit Interview, mit Informationen, mit Film und so weiter. Das war total toll. Also und der hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe gesagt, lauter lustige, engagierte Menschen, alle helfen zusammen. Sie kommt wieder. Ja. Also sie ist ja auch herzlich eingeladen.
Ja, sehr schön. Ja, dann glaube ich, können jetzt alle, die uns hier zuhören, doch mal beim TC Theiss nach Sensorik anrufen und mal fragen, ob denn da was noch frei ist.
Auf alle Fälle.
Genau. Dann haben wir jetzt hier wirklich, also ich zumindest für meinen Teil, habe heute einiges gelernt und vor allem auch, wie viel Forschung dahinter steckt. Und wie alles zusammenhält. Ja, also ich sage jetzt mal wirklich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch für das tiefe Gespräch und die vielen Informationen. Und natürlich auch danke an die Zuhörer da draußen, die fleißig zugehört haben. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt hier für den Campus Talk für heute. Und die nächste Episode kommt bestimmt bald. Also, Servus.
Ja, herzlichen Dank. Ich sage auch danke. Danke für die Einladung und für das informative Gespräch. Dankeschön.
Genau. Servus.
Servus.